Hat euch schon jemand mal einen sinnlichen Gottesdienst gewünscht? Ihr habt schon richtig gehört, ja? Ich habe nicht besinnlich gesagt, sondern sinnlich. Ja, sinnlich und Gottesdienst sind vielleicht nicht die Worte, die man so ganz schnell mal zusammenbringt in einem Satz. Dabei meint doch sinnlich zunächst einmal gar nichts Unanständiges, sondern sinnlich heißt ja nichts anderes wie mit allen fünf Sinnen etwas wahrnehmen. Ja, vom Essen hatten wir es heute schon. Das ist auch was Sinnliches, Essen. Hoffentlich nicht nur Nahrungsaufnahme, die man so in sich hineinstopft. In der Bibel beschreibt uns Johannes, einer der 12 Apostel Jesu, seine Beziehung und seine Begegnungen mit Jesus durchaus als sinnliche Erfahrungen. Er schreibt zwar nichts vom Mittagessen, obwohl sie sicherlich sehr oft auch miteinander gegessen haben, aber er schreibt davon, dass er Jesus hört, dass er Jesus sieht, ja, dass er Jesus sogar angefasst hat. Und der Apostel Johannes schreibt ja nicht nur ein Evangelium, sondern auch Briefe. Und sein erster Brief beginnt folgendermaßen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Also Jesus Christus meinte damit. Und dieses Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen, wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir das euch? Was ist so wichtig dran? Warum verkündet Johannes das, was er gesehen und gehört hat? Die Antwort lautet: Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wörtlich heißt es da: Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ja, deshalb schreiben wir euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben könnt. Liebe ist mehr als Worte. Grammatikalisch nicht ganz richtig, Frau Lehrerin, weiß ich. Trotzdem, für mich ist Liebe mehr als Worte. Und deshalb beginnt Johannes ja auch seinen Brief. Wir haben gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens, nicht nur eine Person, sondern eine Person, die Leben schenkt. Ich weiß, und das ist ein bisschen frustrierend. Johannes hat halt damals gelebt, war mit Jesus unterwegs, 3 Jahre lang. Er konnte Jesus sehen, hören, ihn anfassen. Ja, wir können es leider nicht mehr. Und trotzdem darf unser Glaube nicht eine bloße Theorie sein, und nicht nur hier oben im Kopf stattfinden. Auch heute hat unsere Beziehung zu Jesus etwas mit unseren 5 Sinnen zu tun. Und warum das so wichtig ist, schiebt Johannes ja gleich hinterher in seinem Brief. Er möchte gerne, dass wir Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, aber dass diese Gemeinschaft auch Freude macht. Und deshalb lasst uns mal ein bisschen in diesen Text hineinschauen. Zunächst geht es mal um dieses Hören, Sehen und Anfassen. Wie verkopft und wie theoretisch ist denn oft unser Glaube? Es ist manchmal ein bisschen triest, würde ich sagen. Wir erbauen uns an den tiefstgehenden Predigten. Wir schwärmen von Seminaren und Bibelarbeiten der besten Lehrer. Und doch, sind wir uns doch mal ehrlich, beneiden wir nicht Johannes und seine 11 anderen Apostel so ein wenig? So ganz tief drinnen, 3 Jahre lang Jesus live und direkt erleben zu können, was würden wir denn dafür geben, so eine Zeitreise und mit ihm unterwegs sein? Sich mit Jesus den Wind um die Nase blasen lassen, den Sand der Wüste in den Schuhen zu spüren, seine Liebe wahrzunehmen, wie er Kinder in den Arm nimmt, wie er auf Menschen zugeht. Was würden wir dafür geben? Und trotzdem ist sinnlich vielleicht doch nicht das Wort, das wir protestantische Christen benutzen würden, um unseren Glauben zu beschreiben. Ja, vielleicht würden wir eher sagen, ganzheitlich. Aber ganzheitlich meint mit allen 5 Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand, wie es mal jemand gesagt hat. Und das einzig Sinnliche, was wir hier erleben, denkt an letzten Sonntag, ein kleiner Schluck Wein oder Saft, ein kleines Stückchen Brot, nicht mal richtiges Brot, und ja, bloß nicht zu viel, ein kleines Stückchen nur vom Brot des Lebens genügt uns. Dabei sagt der Psalmist doch, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ja, ab und zu erleben wir das Nasswerden bei der Taufe, aber auch nur einmal im Leben oder bei einem Segensgebet die Hand auf Kopf oder Schulter. Aber unser Predigttext steckt voller Ausdrücke sinnlicher Erfahrung. Hören, sehen, anschauen, betasten, leben, Gemeinschaft. Und denkt an den ungläubigen Thomas. So nach Ostern, nach der Auferstehung, als Jesus seinen Jüngern erscheint. Thomas war ja einer der 12 Apostel. Und der Thomas kann es nicht richtig glauben, dass das Jesus ist, der da vor ihnen steht. Und dann sagt Jesus, greif mich doch an. Da, schau meine Nägelmale in den Händen und in den Füßen, greif an meine Seite, wo die Lanze des Soldaten mich getroffen hat. Schau auf die Male an der Stirn meiner von der Dornenkrone. Sterben Jesu war was zutiefst Sinnliches. Jesus hatte Schmerzen, gelitten. Er war leibhaftiger Mensch mit allem, was dazugehört. Und natürlich auch jemand, mit dem man sich unterhalten konnte. Ihm die Hand geben, seine Stimme hören, sehen, was er getan hat, hören, was er gesagt hat. Er hat Kranke, Blinde, Krüppel, Lahme geheilt. Er hatte nicht einmal die Sorge, mit Aussätzigen in Berührung zu kommen. Er hat gegessen, er hat getrunken, er hat geschlafen, geweint. Er hat auch geschimpft. Und das nicht schlecht. Die Menschen dort am Tempel, die ja ihre Sachen verkauft haben, ihre Devotionalien, glaube ich, ist das Wort dafür. Also religiöse Gegenstände, auf gut Deutsch. Die hat er rausgeschmissen aus dem Tempel. Er war ein Mensch wie wir. Der Sohn Gottes war einer wie wir. Hat alles erlebt. Kennt unsere Probleme, unsere Freuden. Kennt unsere Träume, unsere Hoffnungen. Die kleinen und auch die ganz großen. Ja, ich befürchte, dass die Reformation mit ihrem radikalen Bildersturm uns sterile Kirchen hinterlassen hat und das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat. Natürlich unter einem guten biblischen Grund. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. So steht es in der Bibel geschrieben, in den 10 Geboten. Aber die Folge davon war, dass unser Glaube doch sehr verkopft war. Dabei dürfen wir doch beim Handauflegen, bei der Taufe, im Abendmahl Gottes segnendes Handeln erspüren, ertasten, ja sogar schmecken. Manchmal ein bisschen muffig, wenn es ein älteres Brot ist. Aber schmecken. Oder in der tröstenden Umarmung eines Bruders, einer Schwester, dürfen wir Gottes tröstendes und stärkendes Handeln erspüren. Oder eben, wenn es darum geht, Menschen in Not ganz praktisch zu helfen. So wie den Menschen jetzt in der Türkei, in Syrien, sind auch Christen drunter. Und so nebenbei gesagt, die Brüder, von denen Jesus da redet in Matthäus 24, sind nicht nur die Glaubensgeschwister, sondern alle Menschen auf dieser Welt. In einem bekannten Spruch heißt es, Gott hat keine Hände, um zu wirken, als unsere. Gott hat keinen Mund, um zu reden, als unseren. Jetzt gerade im Moment meinen. Er hat keine Füße, um auf jemanden zuzugehen, als unsere Füße. Und dieser Spruch geht noch weiter. Ihr könnt am Impulsblatt ihn in seiner ganzen Länge lesen. Gott setzt sein handgreifliches Wirken bis heute fort. Und auch wenn Jesus im Himmel ist und auch wenn der Heilige Geist etwas ist, was wir nicht so handgreiflich erleben können, setzt Gott sein Handeln fort durch uns, durch dich, durch mich, durch jeden Einzelnen von uns. Gottes Wort, seine Botschaft an mich, an dich ist sinnlich erfahrbar. Und hat was mit unserem Leben zu tun, will lebendig werden in unserem Leben. Und Gott will sein Wort durch Menschen wie dich und mich weitergeben. Aber eben nicht nur sein Wort, sondern eben seine Hände, seine Füße. Und deshalb spricht Johannes in weiterer Folge von einer Gemeinschaft voller Leben. Denn Johannes hat nicht bloß nur gehört. Er hat nicht nur gesehen und angefasst, er hat nicht nur mit Jesus Mittag gegessen. Vielleicht haben die auch manchmal nicht gewusst, was es zum Mittag gab am Morgen. Wir merken bei Johannes, es muss raus. Raus, 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 was er erlebt hat. Er will es nicht für sich behalten. Wie heißt es so schön in dem alten Spruch, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über? Ja. Tatsächlich. Und wenn unser Mund nicht übergeht, dann kann man sich schon mal fragen, was ist in unserem Herzen? Und Johannes tut es nicht aus Sensationslust. Er tut es nicht, weil er eine neue Entdeckung gemacht hat, sondern diese ganzheitliche Erfahrung mit Jesus hat sein Leben verändert und beeinflusst. Und diese Erfahrung möchte Johannes eben auch mit uns teilen, die wir seinen Brief 2000 Jahre später lesen können. Der Glaube, der etwas von Gott erfahren hat, der erfährt auch Gemeinschaft. Der möchte sich mitteilen. Glaube an Jesus bleibt nicht allein. Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Grund, warum wir Kleingruppen haben, wo wir uns treffen um das Wort Gottes, wo wir Gott begegnen. Zeiten, egal wie sie ausschauen, in denen wir gemeinsam Gott begegnen wollen. Bin schon echt gespannt auf das Konzert. Freue mich schon drauf, auf die Gedanken, die wir da so mitkriegen werden. Wer zur Gemeinschaft im Glauben gefunden hat, der erfährt auch Gemeinschaft im Leben. Hilfe, Anteilnahme. Der hat Menschen, die da sind für einen. Es entsteht Beziehung. Und wir alle wissen doch aus unserem eigenen Leben, Beziehungen können gut laufen, können gut gehen. Es kann Partnerschaft entstehen, Liebe. Es kann Freundschaft entstehen. Manchmal bleibt aus einer Beziehung aber einfach auch nur Kollegenschaft oder Kameradschaft. Und manchmal, tja, ich denke auch, das kennen wir ganz gut, manchmal entsteht auch so etwas wie Hassliebe. Kennt ihr das? Man kann nicht miteinander, aber man kann auch nicht ohne einander. Wenn ihr das in eurer Ehe erlebt, kommt zum nächsten Ehekurs. Vielleicht kann euch da geholfen werden. Beziehungen gibt es überall, auf der ganzen Welt. Gott hat uns ja zu Beziehungsmenschen gemacht. Wie ist es denn bei uns in der Gemeinde? Wie sehen denn da Beziehungen aus? Auch da gibt es alle Arten von Beziehungen. Ja, und wenn wir nicht den gemeinsamen Glauben an Jesus hätten, würden wir uns gar nicht treffen. So hat mal jemand das formuliert. Beziehung, Gemeinschaft in der Bibel heißt Koinonia. Dieses Wort gebraucht auch Johannes in seinem Brief an der Stelle. Und Gemeinschaft heißt Anteil nehmen und Anteil geben. Es ist immer, wie heißt es so schön in der Politik, ein bilaterales Geschehen. Das heißt, ein Geschehen, das von beiden Seiten passieren muss. Wenn immer nur einer einseitig Anteil nimmt oder Anteil gibt, entsteht keine Gemeinschaft. Es braucht eben diese gegenseitige Offenheit füreinander. Und ich möchte euch das mal demonstrieren und da brauche ich jetzt beide Hände frei. Wenn zwei Menschen aufeinander zukommen, in eine Beziehung kommen, merkt ihr, was da passiert? Wenn sie sich nicht öffnen, ja, wenn sie verschlossen bleiben, stoßen sie aneinander, stoßen nicht nur aneinander, sondern stoßen sich auch aneinander. Das ist kein Wortspiel, sondern ist einfach die Wirklichkeit. Aber wenn einer bereit ist, sich zu öffnen, passiert auch noch nicht wirklich viel. Es müssen sich beide öffnen. Dann kann Beziehung entstehen. Deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Dass wir die Bereitschaft entwickeln, andere in unser Leben hineinschauen zu lassen. Dass wir an der Gemeindefreizeit teilnehmen zum Beispiel. Wo es nicht nur um verkopfte Bibelarbeiten gehen wird, verspreche ich euch. Es wird eine Freizeit voller Leben werden. Wir wollen ja ein Stück Himmel auf Erden erleben. Wir wollen auch miteinander Heimat bieten und bauen. Das ist unsere Aufgabe. Oder die haben wir uns für uns mal auf unsere Agenda geschrieben. Und ich kann euch versprechen, in der Gemeindefreizeit werdet ihr ein Stück weit davon erleben. Das Merkmal von geistlicher Gemeinschaft beschreibt ja Johannes hier in Vers 3. Dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. So definiert Johannes geistliche Gemeinschaft. Also nicht Fußball spielen, nicht Radfahren, nicht Lasertag, nicht über ein Buch diskutieren, gemeinsam einen Film anschauen. Geistliche Gemeinschaft heißt, dass wir zusammen erleben, was es bedeutet, mit dem dreieinigen Gott verbunden zu sein. entstehen tut solch eine Gemeinschaft durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Zu Ostern. Bald werden wir Ostern feiern. Wahre geistliche Gemeinschaft entsteht also nicht dadurch, dass wir uns einfach nur gut verstehen, dass wir die gleichen Vorstellungen haben, dass wir die gleichen Lieder singen, dass wir gemeinsam Kaffee trinken und uns dann über unsere Probleme austauschen oder über das Wetter und uns gemeinsam helfen. Alles das ist nicht unwichtig und sicherlich angenehm und wir wünschen uns so eine Gemeinschaft. Aber das muss noch lange nicht geistliche Gemeinschaft sein. Denn sie entsteht da, wo wir selber erfüllt sind vom Heiligen Geist und wo wir von dieser Fülle anderen Anteil geben können. Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, als seine geliebten Kinder erleben und durch das Wirken des Heiligen Geistes weitergeben. Aber wo und wie kann ich dem anderen Anteil geben? Wie kann sowas funktionieren? Vielleicht merkt ihr das auch, wenn jemand auf euch zukommt, ihr wollt ihn begrüßen, soll ich ihm jetzt die Hand geben? Ja? Oder soll ich ihm die Faust hinstrecken? Oder soll ich einen Schritt zurückgehen? In 2 Jahren Corona sind wir total verunsichert worden, keine Frage. Und auch nicht jeder fällt dem anderen gleich um den Hals. Auch ohne Corona machen das nicht alle. Also ich zumindest nicht so sehr. Wie bringen wir unsere Zuwendung füreinander zum Ausdruck? Ich glaube, am allereinfachsten und der erste Schritt, der erste Weg dazu ist zuhören. Zuhören und Anteil nehmen. Vor kurzem habe ich gelesen, dass in einem Gespräch bei uns, in unserer Gesellschaft heute mittlerweile es so abläuft, dass wenn einer spricht, der andere sich schon überlegt, was er ihm antworten kann. Weil wir sind ja schnell. Muss ja effektiv sein, wir haben nicht so viel Zeit. Auch im Ehekurs haben wir letztens drüber gehört, wie man zuhört. Und es braucht ein bisschen mehr Zeit. Ich muss wirklich hören, was der andere sagt. Vielleicht auch mal nachfragen und nicht gleich eine Antwort parat haben. Und viele Antworten, ich muss ganz ehrlich sagen, passiert auch in unserem ehelichen Gespräch immer wieder, ist die Antwort auf die ersten 2 Worte, was der andere gesagt hat. Und die 20 anderen Worte, die hören wir schon gar nicht mehr. Also, zuhören, Anteil nehmen, Offenheit. Und der nächste Schritt ist Ermutigung und Wertschätzung. Durch Worte, aber auch durch ganz praktische Zeichen der Liebe. In 1. Korinther 13 finden wir ganz viele Hinweise darauf, auch sehr praktische Hinweise darauf, wie Liebe aussehen kann, nein, wie Liebe aussehen soll. Und das gilt auch für Menschen, die keine Nähetypen sind. Auch die können freundlich und wertschätzend sein. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen distanziert und spröde daherkommen, Freundlichkeit und Wertschätzung ist keine Typfrage, sondern eine Frage meines Charakters. Entscheidend bei all diesen Überlegungen ist aber, dass wir bereit sind, uns mitzuteilen. Denn das Mitteilen entwickelt die Gemeinschaft unter uns und stärkt sie. Deshalb kann Johannes ja auch sagen oder schreiben, ich schreibe euch, ich teile es euch mit, was ich erlebt habe. Vor 2000 Jahren war das so und heute ist es genauso. Und so geschieht auch geistliche Ermutigung. Ne? Auf allen möglichen Wegen Gottes Liebe, die wir selbst erfahren haben, weiterzugeben. Ihr findet draußen ein etwas anderes Impulsblatt diesmal. Manche haben es schon gesehen und auch schon in die Hand genommen. Es geht um Gedanken und Aufgaben zum Thema Gemeinschaft. Und ich hatte eine verrückte Idee in der Vorbereitung, die möchte ich euch gerne ans Herz legen. Ob ihr sie aufgreift und durchführt, ist letztlich eure Entscheidung. Wir stehen ja kurz vor der Fastenzeit. Es ist ja nicht mehr so lang hin bis Aschermittwoch und die Fastenzeit geht dann bis Karfreitag oder Ostersamstag. Und die Fastenzeit dient ja eigentlich dazu, dass wir uns an einer ganz bestimmten Stelle ein wenig einschränken, um Gott mehr Raum zu geben in unserem Leben. Ganz banal und pauschal gesagt, kann man jede Fastenaktion auf das zurückführen. Wie wär's, wenn wir in der Fastenzeit einmal Fasten vom Ich machen würden? 7 Wochen lang wegschauen von den eigenen Bedürfnissen und hinschauen auf die Bedürfnisse und Nöte anderer. Wie wär's? Könnt ihr entscheiden, ob ihr das ausprobieren wollt. Auf dem Impulsblatt auf der Rückseite sind 4 so kurze Gedanken, wie das gehen kann. Jemanden neu kennenlernen, zum Beispiel. Einladen, kennenlernen. Und mal zuhören, üben. Für einen anderen beten und ihn segnen. Ist auch eine Möglichkeit. Wegzuschauen von mir auf andere. Ganz praktisch Hilfe leisten. Vielleicht weißt du jemanden in der Gemeinde oder in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, der ganz praktische Hilfe braucht, dann hilf ihm. Und ein 4. Schritt, eine 4. Möglichkeit, Beziehung, Gemeinschaft zu stärken, wieder neu zu beleben, ist Versöhnung zu suchen. Vielleicht fragst du dich, mit wem liege ich im Clinch? Wo sind vielleicht alte Dinge, alte Leichen im Keller begraben? Wo muss ich Versöhnung suchen? Dann geh hin. Und wenn es nicht klappt, holt jemanden dazu, der euch dabei hilft. 7 Wochen wegschauen von sich selber und hinschauen auf andere. Versucht es mal. Denn Gemeinschaft unter Christen entsteht da, wo der Heilige Geist wirkt und wo Jesus im Mittelpunkt steht. Aber eben nicht nur im Mittelpunkt des Redens, sondern auch im Mittelpunkt des Erlebens. Anteil geben, Anteil nehmen, daraus entsteht lebendige Gemeinschaft. Das gilt allgemein. Wegschauen, auf andere hinschauen. Aber wie geschieht geistliche Beziehung? Wie wächst geistliche Beziehung? Und damit komme ich zum Schluss. Dadurch, dass der Heilige Geist uns zu Kindern Gottes macht und diese beiden Aufgaben gibt. Und diese beiden Aufgaben haben wir alle. Das ist nichts für Spezialisten oder nicht nur etwas für Spezialisten. Pastoren, Hauptamtliche, Missionare, sondern es gilt für uns alle, das Reich Gottes zu bauen und Versöhnung zu suchen. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Beziehung, noch einen kleinen Gedankenschlenker noch einmal zum Thema Beziehung. Beziehung in der Gemeinde heißt nicht, auch wenn wir uns Geschwister nennen, dass wir deshalb beste Freunde sein müssen. Dazu sind wir auch viel zu verschieden. Ja. Wir bleiben es auch. Also wir müssen nicht beste Freunde sein. Auch in einer Familie, wo es Geschwister gibt, sind die Geschwister nicht immer beste Freunde. Aber trotzdem kann Beziehung, kann geistliche Beziehung wachsen. Wir können sie leben, wenn wir begreifen und verinnerlichen, was Liebe im biblischen Sinn meint. Nämlich das Beste für den anderen suchen. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Und nicht nur einfach so ein mickriges, kleines Leben, das mühselig irgendwo in einer Ecke dahin vegetiert, sondern Leben in Fülle. Leben in der großen Fülle des Reichtums des Himmels. Oh, ich weiß, das klingt fürchterlich pathetisch. Ich meine es aber ernst. Durch den Heiligen Geist haben wir Anteil an dieser großen Fülle des Himmels. Und wir müssen begreifen, dass diese Fülle Kopf, Herz und Hand umfasst. Und genau dazu möchte uns Johannes ermutigen. Und ich schließe mich seinen Worten an, ich will das auch tun, dass wir Jesus erleben und in dem Sinn einen sinnlichen Gottesdienst. Amen.